Rohrfunk, der Unternehmenspodcast der Sanierungstechnik Dommel. Hallo und herzlich willkommen. In unserer heutigen Folge von Rohrfunk wollen wir uns wieder einem unternehmerischen und strategischen Thema widmen. Die Unternehmensübernahme durch Investoren ist in den vergangenen Jahren auch im Bereich Tiefbau und Kanalsanierung immer häufiger geworden. Warum die Rohrleitungsbranche für Investoren attraktiv ist und welches die Vor- und Nachteile von Akquisitionen sind, das diskutiere ich heute mit Benedikt Stentrup, Geschäftsführer der Sanierungstechnik Dommel GmbH, sowie Christoph Flepp, Partner und Gründer der S&B Strategy GmbH, einem Unternehmen für Strategie- und M&A-Beratung aus München. Hallo Herr Blepp, hallo Herr Stentrup. Schön, dass wir heute miteinander sprechen können.
Ja, hallo. Hallo Frau Dries.
Zunächst einmal bin ich sehr neugierig, woher Sie sich beide kennen. Erzählen Sie doch mal.
Ich habe ja den Stein ins Rollen gebracht, deshalb erzähle ich dann auch mal. Also ein Mitarbeiter von Herrn Blepp hatte uns kontaktiert. Die S&B Strategy führt ja Befragungen durch zum Thema Marktentwicklung auch in unserer Branche. Und da hat er, wie gesagt, ein Mitarbeiter von der Blepp auch Kontakt zu uns aufgenommen. Und daraus hat sich ein ganz illustrer kleiner telefonischer Austausch entwickelt, weil ich natürlich auch neugierig war, wieso interessiert sich eine Strategieberatung für die Rohrleitungsbranche? Und fand das so ganz spannend, was Herr Blepp und seine Mitarbeiter da so an Informationen zusammentragen können. Und ja, so ist dann letztlich auch die Idee für das heutige Gespräch entstanden.
Ja, ich finde, genau, dieses Format ist sowieso immer sehr spannend und dass man sich in das Fach auch hineindenken kann als externer Berater, der in der Tat schon von einer sehr hohen Flugebene kommt, das macht Spaß. Und als dann der Maximilian Maurer bei uns dann den Kontakt weitergegeben hat, habe ich mich sehr gefreut und deswegen freue ich mich auch heute auf den Austausch.
Ja.
Herr Blepp, Sie sind ja Partner und Gründer der S&B Strategy. Können Sie uns ein bisschen über Ihre Person erzählen? Uns würde sehr interessieren, wie Sie in die Beratungsbranche kamen und wie die S&B Strategy gegründet wurde und wofür das Unternehmen steht.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Ich bin vielleicht so ein bisschen Exot in unserer Zunft. Mich hat es nach meinem Abitur über den Wehrdienst dann zur Offizierlaufbahn verschlagen und war dort bei der Pioniertruppe Offizier für 12 Jahre, habe auch das studiert, leider kein Bauingenieurwesen, sondern da ging es dann eher um VWL und Entwicklungspolitik. Habe dann eine MA gemacht, noch an der WFI, eine Zeit danach, aber wusste schon sehr schnell, dass ich eigentlich in eine Beratung möchte, habe mich auch da nebenher betätigt, kam dann in eine kleinere Beratung in München, die schon einen Fokusbau hatte. Ich hatte den Baueinschlag schon so ein Stück weit über die Pioniertruppe und meine Kameraden dort, was mir immer sehr viel Spaß gemacht hat. Und dann kam irgendwann der Ruf von PricewaterhouseCoopers, Deal Strategy, dort den Bauzulieferbereich mit aufzubauen. Das fand ich spannend. Und in dieser ganzen Zeit habe ich den ein oder anderen Weggefährten kennengelernt, unter anderem den Patrick Seidler, mit dem ich dann, das ist mein Gründungspartner. Und was uns immer wieder aufgefallen ist, ist, dass uns die Arbeit als Berater sehr viel Spaß macht. Strategieberatung, M&A-Beratung macht unglaublich viel Spaß, aber es gibt klare Grenzen links und rechts im Miteinander. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass die Bauindustrie unglaublich spannend ist. Und wir haben eben gemerkt durch die Arbeit auch in anderen Industrien, die man ab und zu gemacht hat, dass man immer irgendwie als Fachmann verkauft wird. Aber eigentlich ist man, wenn man sich nicht wirklich irgendwo reindreht, kann man nicht auf Augenhöhe diskutieren und sich austauschen. Und deswegen war für uns eigentlich dann ganz klar, dass wir unsere eigene Beratung gründen müssen. Deswegen S&B Strategy. Wir hatten das große Glück, ehemalige Weggefährten dafür zu gewinnen und haben dann erfahrene Kollegen, die Bauindustrie, aber auch die Beratungsindustrie gut kennen, mit für uns gewinnen können. Sie sind jetzt ein Team von 11 Leuten und wir beraten auf der einen Seite wirklich den klassischen Mittelstand in der Bauzulieferindustrie und da wirklich den kompletten, die ganze Wertschöpfungskette entlang, vom Hersteller über einen kleineren Online-Händler bis hin zu großen Generalunternehmern und Installateuren zum Beispiel, aber eben auch Investoren, da sind es Familienbüros, Family Offices oder klassische Private Equity Unternehmen im mittelgroßen Segment in Europa, aber auch große Infrastrukturunternehmen oder große Infrastrukturfonds aus den USA, die dann eben in die Bauindustrie investieren wollen.
Gerade ist ja schon im Zusammenhang mit der Beratung die Abkürzung M&A gefallen. Können Sie uns da noch einmal mit einer kurzen Begriffserklärung abholen?
Ja, sehr gerne. Also im Endeffekt ist Mergers and Acquisitions das Wachstum über Zukäufe oder Kooperationen. Und zwar in der Hinsicht, dass man auf der einen Seite als Unternehmer selber zukaufen kann oder eben auch als Unternehmer dann irgendwann sein eigenes Unternehmen veräußert, und zwar zu 100%, oder eben, dass man auch sagt, man holt sich einen Minderheitsinvestor mit rein, der mit unterstützt beim Wachstum. Also das haben wir sehr oft, dass dann Unternehmer kommen, die sind dann Anfang, Mitte 50, die sagen, passt mal auf, irgendwann will ich ja auch mein Unternehmen übergeben, habe jetzt keine direkte Nachfolge, möchte jetzt aber auch schon Geld hinter die Brandmauer bringen, was für die Unternehmer ganz wichtig ist, aber trotzdem weiter gestalten. Und dann geht es eben um die Suche nach einem Partner, der vielleicht mit einsteigen möchte, der auch das Kapital mitbringt und das Unternehmen weiter gestalten kann. Und letzten Endes geht es hier ganz klar um Wachstum. Und das Thema M&A, Mergers and Acquisitions in der Bauindustrie, aber vor allem auch in der Rohrsanierung, ist ein ganz wesentliches Thema. Es ist schon sehr spannend zu sehen, wie sich die Branche gewandelt hat in den letzten 10 Jahren. Also einmal den ganzen Bereich im weiteren Umfeld, Rohrsanierung und Rohrleitungsbau in den letzten 10 Jahren, aber auch wie sich die Finanzinvestoren geändert haben. Also was für Leute da unterwegs sind und was deren Fokusindustrien sind. Und Bauindustrie war immer so ein bisschen zu weit weg für die. Das war nie richtig sexy für Investoren. Und jetzt auf einmal merkt man, dass natürlich das ein riesen Boom-Segment ist und dass sehr attraktive Wachstumspotenziale eben auch schlummern im sehr fragmentierten Markt, vor allem in Deutschland. Und darüber hinaus haben die natürlich sehr viel Kapital auch. Deswegen sind die da sehr stark unterwegs.
Herr Stentrup, welche Beobachtungen machen Sie? Gibt es aus Ihrer Sicht einen Trend, dass zunehmend Sanierungsfirmen und Hersteller in der Kanalbranche von Investoren übernommen werden?
Ja, also ob es jetzt schon ein Trend ist, weiß ich nicht, aber zumindest ist es eine Entwicklung, die wir auch beobachten, dass also mir ist es seit 2017 bewusst, dass also mehrere ausführende Firmen in der Kanalsanierung von einer Investorenholding übernommen wurden. Dabei ging es also primär eben um Nachfolgeregelungen für die Inhaber, wo also die Inhaber ihr Unternehmen verkauft haben, ja, damit es weiter bestehen kann und so vielleicht auch von ihrem Lebenswerk irgendwo monetär profitieren konnten. Und das Gleiche beobachten wir auch bei mehreren Herstellern für Rohrsanierungsmaterialien, wo auch dann Family Office oder andere Investoren sich finanziell engagiert haben. Und ja, unterm Strich, ich sag mal, es häuft sich. Es gibt da jetzt nicht so viel fundierte Datenbasis, mir ist es nicht bekannt. Aber es scheint schon so, dass sich professionelle Investoren mittlerweile für unser Metier interessieren. Und das, obwohl, ja, Baubranche war ja auch immer als sehr riskantes Geschäft verschrien, ne? Also es schien ja damals Zeiten lang zu geben, da war Bau von vornherein für Investoren unattraktiv.
Genau, ne?
Das scheint jetzt nicht mehr so zu sein, oder zumindest in unserem spezialisierten Bereich der Baubranche ist es schon so, dass wir anscheinend aktuell relativ viel Interesse auch von Investoren ernten.
Ja, es ist super spannend, weil also das hat unglaublich zugenommen. Also das da haben auch schon, ich habe mir neulich mit einem Unternehmer gesprochen, der gesagt hat, ich kriege 5 Briefe pro Woche und die haben alle keine Ahnung von meinem Geschäft. Also das ist schon extrem zu sehen, wie sich dieser Switch, ich bin ja voll bei Ihnen, wie sich dieser Switch da eingestellt hat, dieser Wandel in den Köpfen, und auf einmal ist Bauindustrie sexy geworden.
Ja, genau. Und dann gibt es aber natürlich auch noch die Verkäuferperspektive, ne? Also es gibt ja genug Unternehmer oder Betriebsinhaber, die jetzt irgendwann in den wohlverdienten Ruhestand gehen wollen, die entweder nicht aus der Familie oder aus dem eigenen Betrieb keine Nachfolger finden. Also auch es gibt ja so einschlägige Nachfolgebörsen, auch die sind ja voll von Inseraten von Inhabern, die ihren Betrieb mal mehr handwerklich strukturiert, mal vielleicht auch schon industriell angehaucht, gerne veräußern würden. Und das natürlich gerne auch in gute Hände abgeben wollen, ne? Und also auch da, ja, die Börsen sind relativ voll und das wird sicherlich aufgrund der demografischen Situation die nächsten Jahre auch noch eine Weile so weitergehen.
Ja, die voll bei Ihnen.
Herr Blepp, Sie haben sich ja auch innerhalb einer Studie mit den Herausforderungen und Chancen im Rohrleitungsbau auseinandergesetzt. Die Studie heißt Rohrfall bis 2030 und erschien im Februar diesen Jahres. Wie kam es denn zu der Studie und was ist der Hintergrund?
Ja, grundsätzlich schauen wir uns ja die Bauindustrie immer nach attraktiven Wachstumsfeldern, auch gerade spannende Nischen an, wo wir sagen, okay, da tut sich gerade echt viel. Und natürlich haben wir auch oftmals Projekte in ähnlichen oder angrenzenden Industrien oder Segmenten. Und dann schauen wir mal so ein bisschen drauf und sagen und diskutieren das gemeinsam und sagen, da tut sich gerade einiges, das ist relativ spannend. Lass uns das nochmal vielleicht näher beleuchten. Und wir gehen dann eben, wenn die Zeit da ist, eben auch mit dem Team auch mal vielleicht einen Schritt tiefer rein, und analysieren das Segment, um es auch für uns besser zu verstehen. Da haben wir ja gemerkt, dass also Rohrleitungs- und Kabelleitungstiefbau eben unglaublich attraktiv ist.
Welche Marktentwicklungen sehen Sie denn aktuell im Rohrleitungsbau? Von welchen Dynamiken ist die Branche geprägt?
Ja gut, also ich glaube, ein ganz wesentlicher Punkt ist natürlich die Investitionen in die Infrastruktur. Die sind einerseits getrieben durch die Energiewende. Das ist natürlich jetzt kein neues Thema, aber es wird zum Hauptthema. Es nimmt immer mehr an Fahrt auf. Und natürlich ist der Energie- und Gebäudesektor ein ganz, ganz wesentlicher CO2-Treiber. Und da sind sehr viele Ineffizienzen heute auch noch. Wir gehen auch stark davon aus, dass in den nächsten Jahren die Regulatorik, aber auch die Förderungen in dem Segment weiter zunehmen werden. Und wenn man das mal aufbricht, diese Investitionen, dann merkt man eben, dass gerade im Bereich der Telekommunikation natürlich sehr viel passiert. Als zweites natürlich den ganzen Bereich der Fernwärme, die weiter ausgebaut wird. Auch im Bereich Gas, Wasser, Trinkwasser, Druckleitungsausbau, aber auch der große Bereich des Stromnetzes. Auch das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Treiber, vielleicht mit einer der wichtigsten, auch wenn wir bei Fernwärme natürlich ein hohes Wachstum sehen, wenn wir mal das Volumen anschauen, was alleine im Stromnetz an Optimierungsmöglichkeiten besteht, Windräder, Photovoltaikanlagen, das wird in den nächsten Jahren massiv zunehmen und die werden eben eher in der Fläche verteilt werden. Und das erfordert natürlich ein ganz anderes Netz, das gebaut werden muss. Wenn man dann aber mal das mal runterbricht, wirklich auf den Rohrleitungstiefbau, der den größeren Anteil macht, dann sehen wir auch hier ein sehr starkes Wachstum. Natürlich ist im Kabelleitungstiefbau so ein höheres Wachstum zu sehen. Da ist auch sehr viel Neubau mit dabei. Allerdings muss man sagen, dass im Gesamtsegment die Sanierung natürlich immer noch das größte Gros hat, vor allem, weil wir grabenlos mittlerweile in vielen Fällen sanieren können. Das nimmt ja auch nur mehr zu. Ist der Sanierungsanteil bei 65%. Und hier sehen wir, wie gesagt, immer noch ein hohes Wachstum, weil wir haben einfach eine überalterte Infrastruktur. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir natürlich vor allem im Rohrleitungsbau immer noch hohe Eintrittsbarrieren haben. Zertifizierungen sind natürlich jetzt nicht so einfach zu bekommen. Wenn man den Fachkräftemangel sich anschaut, den haben wir noch gar nicht diskutiert, dann ist vollkommen klar, der Markt wächst schneller, als das Angebot mitwachsen kann. Und das ist, glaube ich, der ganz zentrale Faktor hier.
Was sind die zentralen Erfolgsfaktoren von Unternehmen in der Sanierung sowie im Neubau?
Ja gut, ich glaube, auch hier müssen wir wieder unterscheiden zwischen Sanierung und Neubau, und auch zwischen den verschiedenen Anwendungen. Aber ganz grob muss man schon sehen, dass die Zertifizierung oder Projekterfahrung eine ganz, ganz wesentliche Rolle spielt. Also wenn wir mit Kunden oder Entscheidungsträgern sprechen, sagen natürlich immer alle, klar, Preis. Und Preis ist immer wichtig. Aber was wir herausgefunden haben, ist, dass vor dem Preis sogar noch die Projekterfahrung im Vordergrund steht, weil da natürlich auch viele Auftraggeber auf die Nase gefallen sind und ich muss ein gewisses Know-how mitbringen. Gerade im Rohrleitungstiefbau vergeben Kommunen auch oftmals, auch wenn sie an die Ausschreibung gebunden sind, wird eben die Erfahrung in die Waagschale geworfen. Was ganz wichtig ist zu sagen, ist, dass wenn man von Sanierung und Neubau unterscheidet, dann merkt man, dass der größte Unterschied bei den Erfolgsfaktoren natürlich die Verfügbarkeit ist. Während ich im Neubau sehr gut in die Ferne planen kann und mein Auftragsbuch füllen kann, habe ich bei der Sanierung eher das Pfund in der Hand, wenn ich eine schnelle Verfügbarkeit abbilden kann.
Ja, es kommt vielleicht aus unserer praktischen Erfahrung ja auch noch. Es ist ja schon so, dass große Netzbetreiber heutzutage ja Rahmenverträge ausschreiben, wo dann ein Leistungskatalog verpreist werden muss. Da ist natürlich dann teilweise auch der Preis schon ganz schön unter Druck. Trotzdem ist auch da in vielen Verträgen so eine Art ja, Notdienstklausel auch drin vorgesehen, dass man einfach sagt, wenn hier eine Havarie ist, dann muss auch schnell was passieren, damit eben Folgeschäden verhindert werden. Und
Genau.
das deckt sich mit unseren Erfahrungen, was Herr Blepp da gerade schildert.
Sie gehen in der Studie ja auch auf die Potenziale für strategische Investoren im Rohrleitungsbau ein. Können Sie dazu etwas sagen?
Ja, gerade da müssen wir, glaube ich, auch unterscheiden zwischen dem Unternehmer als strategischer Investor und dem, ja, sagen wir, klassischen Finanzinvestor, der da mit einsteigen möchte. Aber klar, also wenn man sich mal das Bild anschaut, wo der Druck herkommt im Wettbewerb, dann ist es, Herr Schentrup, Sie haben es ja gerade auch gesagt, der Preisdruck nimmt nicht ab. Trotzdem, also eigentlich zerreißt es ja jeden Unternehmer gerade in diesem Spannungsfeld zwischen auf der einen Seite Preisdruck und auf der anderen Seite habe ich einen Fachkräftemangel. Man kriegt keine Leute mehr und das Projekt selber, die Arbeit selbst wird komplexer. Also das sind drei Pole im Endeffekt, und zwischendrin sind die Unternehmen, die da unterleiden. Und im Endeffekt geht es ja eigentlich darum, dass man sich so ein Stück weit vielleicht breiter aufstellen muss und dann brauche ich eine gewisse Größe, um das abpuffern zu können. Entweder fokussiere ich mich dann wirklich auf gewisse Regionen oder auf gewisses Know-how oder ich stelle mich etwas breiter auf, muss dann aber auch dann überregional anbieten können. Und je stärker man sich da auf ein Ziel hin ausrichtet, also wirklich so die ganzen Fähigkeiten des eigenen Unternehmens auf ein Ziel, auf eine Zielposition ausrichtet oder eine Kundengruppe beispielsweise, eine Anwendung, desto mehr kann man sich natürlich auch auf diese komplexeren Projekte fokussieren, um diesem Druck etwas zu entkommen.
Herr Schentrup, was muss aus Ihrer Sicht ein Unternehmen speziell im Bereich der Kanalsanierung mitbringen, um langfristig erfolgreich und profitabel zu sein?
Gut, da gibt es natürlich immer mehrere Faktoren, die das ausmachen. Also zum einen muss ich natürlich als Unternehmen und als Unternehmer klar haben, wofür mein Unternehmen steht. Also ich muss meine Positionierung im Markt klar haben und die auch verkaufen, sage ich mal. Dann heutzutage immer mehr ein Thema, mein Gerätepark und auch meine IT-Infrastruktur muss irgendwo up to date sein, weil eben die Anforderungen von draußen werden größer, was Dokumentation angeht, was Workflow angeht. Also auch unsere Auftraggeber erwarten ja heutzutage eine andere Dokumentation, als das vor 15 Jahren gewesen ist. Also muss ich auch da gucken, dass ich IT-mäßig oder im Dokumentmanagement oder bei der E-Vergabe auf dem Stand bin. Ja, dann hilft es immer, wenn man zufriedene Kunden hinterlässt. Also wenn ich überall verbrannte Erde hinterlasse, wird es bestimmt schwierig, auf Dauer erfolgreich zu sein. Und last but not least, was gerade schon mal angeklungen war, jedes Unternehmen, das auf Dauer Erfolg haben will, braucht motivierte und qualifizierte Mitarbeiter. Weil letztendlich bei allem Blick von oben kommt es auf die Baustelle an und auf die Leute, die einem draußen die Baustelle retten oder negativ beeinflussen. Und gerade dieser Punkt, was die Mitarbeiter angeht, wird sicherlich aufgrund der demografischen Entwicklung, dass die Babyboomer-Jahrgänge in den Ruhestand gehen und dergleichen immer wichtiger. Und also man merkt, als Unternehmen erfolgreich zu sein, da braucht es schon einen ganzen Blumenstrauß an einzelnen Erfolgsfaktoren, die ich da erfüllen muss.
Einfacher wird es nicht. Ne? Das ist echt unglaublich. Ich fände es auch interessant übrigens, dass Sie die Zertifizierung Great Place to Work mitmachen, was ja eigentlich, was man nicht sehr oft sieht im Handwerk, was haben wir auch intern schon mal diskutiert. Ich glaube, man muss irgendwie ganz neue Wege sich ausdenken, wie man an das Personal rankommt. Also auch in Befragungen von jungen Azubis und Absolventen, wenn man fragt, okay, was ist denn euch wichtig heute? Ist das anders als noch vor 10 Jahren, vor 20 Jahren? Die Identifikation mit dem Unternehmen ist unglaublich wichtig für jüngere Leute. Und wenn man da investiert, ist man, glaube ich, auch gut beraten, ja, weil im Endeffekt geht es nicht mehr darum, ob der Markt wächst, sondern wie viel Kapazität habe ich intern, um eigentlich überhaupt da mitzuspielen. Das
Ja,
ist spannend.
und dann kommt ja bei uns noch speziell hinzu, dass wir eben sehr viel mit Hightech unterwegs sind. Das heißt, der Mitarbeiter, der fährt dann mit einer Sanierungsanlage los, die dann locker 1,5 Millionen Euro kostet. Dann sollte der natürlich auch bestmöglich ausgebildet sein und auch ein gewisses Verantwortungsbewusstsein haben, wenn er mit so viel, ja, auch materiellem Wert unterwegs ist, ne? Und also die Anforderungen sind schon nicht ganz ohne. Von daher freut es uns, dass uns auf welchen Wegen auch immer uns bisher gelungen ist, da so ein bisschen dem Fachkräftemangel aus dem Weg zu gehen. Aber das mit der Mitarbeiterbefragung ist sicherlich ein Teil des Ganzen, aber wir versuchen halt einfach, ja, Energie und Herzblut in das Thema zu investieren. Und das, denke ich, bringt es ganz gut auf den Punkt.
Ich möchte gerne nochmal auf das Thema Finanzinvestoren zu sprechen kommen, die ja immer wieder auch als Heuschrecken bezeichnet werden, die Mitarbeiter entlassen und ja, die nur maximale Rendite im Sinn haben. Ist das denn häufig zutreffend oder ein Vorurteil?
Ja, ich stelle darüber, bin ich ja mal gespannt, was für eine Sicht Sie hier drauf haben. Grundsätzlich habe ich gemerkt, dass sich da schon ein Wandel vollzogen hat. Also es gibt natürlich immer noch schwarze Schafe in diesem Segment. Und es sind Anführungszeichen die schwarzen Schafe, die eben sehr stark auf die Kostenseite schauen. Aber in unserem Umfeld mit den Unternehmen, mit denen wir arbeiten, merken wir schon sehr oft, dass erstens das Interesse am Unternehmen und an den Mitarbeitern sehr stark im Vordergrund stellt und vor allem um das Thema Wachstum. Also wo können wir noch weiter wachsen? Wo können wir investieren? Wo macht es Sinn? Natürlich schaut man da mit einer Effizienzbrille drauf, weil das ist deren Handwerk, das können die gut. Aber ich finde immer, wenn sich da so eine gute Chemie entwickelt zwischen dem Unternehmen, das den Investor mit reinholt, aber auch den Mitarbeitern des Finanzinvestors, der dann sagt, pass mal auf, wir helfen euch bei der Fokussierung. Und dann geht es eigentlich eher darum, wie können wir noch effizienter werden, um das Wachstum von morgen zu holen? Wie können wir noch bessere Mitarbeiter gewinnen? Wie können wir vielleicht noch andere Unternehmen zukaufen? Worin müssen wir investieren? Dann geht es da eigentlich eher um das Unterstützen mit Know-how, weil natürlich hat ein Investor auch Interesse daran, dass der Wert des Unternehmens steigert. Diese klassische Brille, diese Investmentbrille der 90er Jahre, einmal mit dem Hackeball durchlaufen und alles klein machen, damit die Profitabilität stimmt, die hat sich so ein Stück weit ausgelebt und man merkt das ja auch. Früher war das ja ein ganz anderer Markt. Also heute ist zu viel Geld im Markt, die Finanzinvestoren wissen nicht, wo sie es investieren müssen und die Argumente liegen ganz klar bei der Verkäuferseite. Das heißt, wenn ein Unternehmer heute sagt, ich möchte verkaufen, dann kann man sich, wenn man das Unternehmen sauber aufgestellt ist, kann man sich aussuchen, an wen.
Also ich nehme das ähnlich wahr. Also die Fälle von Übernahmen, die mir persönlich bekannt ist, da waren jetzt auch keine Heuschrecken an Werk. Und ich kann mir das auch nicht so richtig vorstellen, dass ein Investor ein Interesse daran hat, zum Beispiel Leistungsträger zu verlieren, weil letztendlich sind ja das die Leute, die die Profitabilität dann auch ausmachen. Da gehört natürlich schon dazu, dass ein Investor wissen will, was in seinem Betrieb oder seinem Zukauf los ist. Also, dass der im Controlling auch mal andere Kennzahlen haben will, die man vielleicht vorher nicht erhoben hat. Ja, ist irgendwo logisch nachvollziehbar. Aber das ist dann vielleicht ein normaler Wandel. Aber ich glaube auch, dass das ja, da geschürte Heuschreckenbild, das mag es heute noch geben. Aber ich sag mal, in dem mittelständischen Bereich, wo ich es mitbekommen habe, war das auch nicht so der Fall.
Also kann man schon sagen, dass es ja eine Art Win-Win-Situation ist.
Wenn es vernünftig gemacht wird.
Genau, ja.
Herr Blepp, wie läuft denn so ein Anbahnungs- und Übernahmeprozess in der Regel ab? Wie gehen Sie den Prozess als Beratungsunternehmen an?
Ja gut, also das müssen wir unterscheiden in einmal die Verkäuferseite, wie die Investoren sagen, Sell Side und die Käuferseite. In dem Fall heißt es dann bei denen auf Denglisch Buy Side. Also wenn Unternehmer verkaufen wollen, dann geht es eigentlich eher darum, an wen verkaufe ich? Und da ist es dann meistens so, dass bei uns aus unserer Sicht raus werden wir dann angesprochen oder wir machen es aus dem persönlichen Netzwerk. Und dann geht es eigentlich immer darum, dass man sich gegenseitig erstmal kennenlernt und Vertrauen schafft und auch das Bauchgefühl einfach stimmt. Weil das muss schon da sein, wenn man das Unternehmen verkauft, weil letzten Endes sind wir dann, oder ist dann bei unserem Fall das Team von Patrick Seidler bei uns, das dann mit den Unternehmern zusammen am Tisch sitzen, auch über mehrere Wochen, hilft bei der Vorbereitung, bei der Zahlenaufbereitung, auch bei der Steuerung, wenn man dann verschiedene Unternehmen anspricht oder Interessenten anspricht, die mit reinholt, auch ins Unternehmen mit reinholt. Also da geht es dann eher darum, dass man es erstmal wieder kennenlernt, dann, wenn man sagt, man arbeitet zusammen, dass man dann sagt, man bereitet mal die Zahlen auf, macht wie so eine Art ein Teaser, also eine Werbebroschüre von dem Unternehmen und dann überlegt man sich gemeinsam, welche Unternehmen spricht man denn an? Und auch, was will ich überhaupt denn als Ziel? Also will ich zu 100% mein Unternehmen verkaufen und mir eine Finca auf Mallorca kaufen? Möchte ich vielleicht noch einfach Geld hinter die Brandmauer schaffen, das Unternehmen verkaufen, aber noch 5 Jahre mit dabei sein, beraten und dann erst rausgehen? Möchte ich vielleicht nur eine Minderheit verkaufen, einen gewissen Satz meines Unternehmens und damit auch Sicherheit für meine Familie vielleicht auf die Seite bringen und dann noch weiterarbeiten und dann vielleicht nach 5 bis 10 Jahren weggehen? Also das sind alles Überlegungen, die man sich dann gemeinsam macht. Und wenn die dann klar sind, dann kann man sich auch raussuchen, an wen verkauft man mit welcher strategischen Ratio eigentlich? Und dann werden die Unternehmen angesprochen, meist anonym erst. Und wenn die dann Interesse haben, NDA unterschrieben haben, dann setzt man sich an den Tisch. Und dann kann es manchmal sehr schnell gehen, manchmal dauert es auch sehr lange, wenn dann die andere Partei, die Käuferpartei, noch alle Unterlagen durchschauen möchte. Und dann gibt es eigentlich einen festgelegten Prozess auf einer Zeitachse, den man dann festlegt. Irgendwann müssen dann die Bieter ein Angebot abgeben und dann schaut man gemeinsam drauf und der Unternehmer, die Unternehmerin entscheidet dann, wessen Angebot sie annehmen möchten und dann ja, geht es danach im Endeffekt für den Käufer in die Übernahme und dann sind wir bei der Buy-Side, also bei der Käuferseite, da läuft es dann spiegelverkehrt eben ähnlich. Wir Das spricht man eben im Unternehmen an, setzt den Prozess dann eben auf. Und wenn man dann die Übernahme vollzogen hat, nach einer, im besten Fall Due Diligence, weil da sagen wir auch immer, prüft nochmal vorher ab. Man kennt zwar das Geschäft, man kennt die Unternehmen, aber nochmal wirklich in die Bücher reinzuschauen und nochmal wirklich systematisch zu prüfen, ob das auch nachhaltig ist. Was sind die echten Synergieeffekte? Das sollte man schon wirklich sehr detailliert prüfen, weil genau das passiert eben, was wir vorhin kurz angerissen hatten in der Diskussion, dass oftmals ist es nicht, dass das Synergieeffekte nicht eingefahren werden, weil sie schlichtweg nicht da sind. Also, das auf den ersten Blick ausschaut, als ob es sehr viel Sinn machen würde, wenn man zusammengeht. Und dann merkt man, wenn man es gemacht hat, dass man eigentlich viele Kunden gemeinsam abgelegt hat. Der Vertrieb läuft sich auf den Füßen rum. Oder man hat eben Abstimmungsprobleme, ein kulturelles Thema vielleicht sogar auch. Oder man entdeckt irgendwelche Leichen in den Tiefen der Gewinn- und Verlustrechnung oder der Bilanz. Und deswegen sagen wir, lieber nochmal vielleicht einen Schritt langsamer, eine Woche, 2, 3 Wochen, je nach Größe des Projektes, nochmal das zu prüfen. Und dann wichtig, wenn man dann zum Schluss kommt und sagt, man macht das gemeinsam, dass man dann auch danach eigentlich, da geht erst, wie lange immer die Arbeit geht danach erst los, nach dem Kauf, weil dann muss man gemeinsam sich hinsetzen und wirklich eine Strategie gemeinsam formulieren und die auch gemeinsam umsetzen. Und da kommt es dann auch zu Reibereien ab und zu, die muss man dann eben auch gemeinsam behandeln und gemeinsam durchstehen. Wenn dann die ganze Truppe in eine Richtung läuft, dann hat man es geschafft. Aber das kostet natürlich Zeit und Aufwand. Aber wenn man es dann wirklich sauber macht, hat man eben auch einen schönen Erfolg und natürlich auch ein schönes Wachstum durch die Synergieeffekte.
Herr Stentrup, die Sanierungstechnik Dommel hat ja Anfang 2019 Teile eines Tiefbauunternehmens in Wiesbaden übernommen und damit eine neue Niederlassung gegründet. Was waren die Hintergründe und Ziele der Übernahme?
Gut, also wir hatten und haben immer wieder Anfragen aus dem Südwesten Deutschlands und wollten einerseits ja, näher an die Kunden ranrücken, also jetzt ums Thema regionale Expansion. Gleichzeitig aber auch ganz praktisch wollten wir natürlich die Reise- oder Pendelzeiten für unsere Kolonnen reduzieren, ne? Wenn die natürlich montags morgens erstmal 6 Stunden Anfahrt zur Baustelle haben, dann sind sie ja quasi schon müde, bevor die den ersten Handschlag tun. Ja, und da erschien uns der Betrieb, über den wir da in einer Nachfolgebörse, ich sag mal, gestolpert sind, sowohl vom Standort wie auch von der Betriebsgröße sehr gut geeignet. Und wir hatten das Gefühl, dass die Verkäuferseite, die Eigentümerfamilie, von Anfang an sehr offen und ehrlich mit uns umgegangen sind. Es war so relativ schnell, dass wir uns ganz konkret an den Tisch setzen konnten. Der Prozess wurde damals von deren Steuerberater und auch noch einem Fachanwalt begleitet, die aber wirklich ganz sachlich konstruktiv dabei waren und auch super die versucht haben, den Interessenskonflikt zwischen Käufer und Verkäufern zu vermitteln. Und ja, war für mich auch eine neue Erfahrung, habe auch viel gelernt in der Phase, aber unterm Strich hat das alles ganz gut funktioniert.
In einem alteingesessenen Unternehmen gibt es ja in der Regel bewährte Abläufe und Strukturen. Und welche Probleme tauchen üblicherweise im Rahmen eines Übernahmeprozesses auf? Herr Blepp, Sie hatten das gerade auch schon mal angesprochen, so ein bisschen vielleicht auch kulturelle Probleme, die da zum Tragen kommen können.
Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, das haben wir ja auch schon oft bei der Begleitung von Übernahmen gemerkt, dass es dann irgendwann knistert und hakt, weil natürlich jeder muss sich so ein Stück weit verändern nach so einer Übernahme. Also, wenn man zusammen auf einmal auf eine Kundengruppe, auf eine Projektart gemeinsam dann losgeht und gemeinsam daran arbeiten möchte, wird es immer Gewinner und Verlierer geben. Das muss man auch offen ansprechen. Und wir sagen dann auch immer, lasst uns das gemeinsam, ja, aus dem Weg räumen. Und dann am meisten, muss ich sagen, ist meine Erfahrung, dass wenn man dann Diskussionen versachlicht und dann eher über Daten, Fakten spricht, dass dann die Einsicht auch sehr schnell da ist bei den Teams und dass man dann diese kulturellen Stolpersteine ein bisschen aus dem Weg räumen kann und sich dann daran nicht aufreibt. Also das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt.
Ja, also ich denke, zum einen, je nachdem, was das für eine Übernahmesituation ist, wenn ich das Lebenswerk eines Unternehmers übernehme, dann sind dann natürlich ganz klar Emotionen im Spiel, ne? Wenn er dafür Samstage und Sonntage im Beruf verbracht hat, um sein Baby irgendwie in gescheite Fahrwasser zu bringen, dann will er natürlich auch wissen, dass er das jetzt in gute Hände übergibt. Das heißt, man muss sich als Käufer auch der Verantwortung dann bewusst sein und vielleicht an dem einen oder anderen Punkt ein bisschen Fingerspitzengefühl auch aufbringen und nicht das schlecht machen, wofür das Gegenüber 60 Jahre lang hart gearbeitet hat zum Beispiel. Ne? Und dann kommt es natürlich weiter darauf an, die Mitarbeiter mitzunehmen. Ne? Die müssen ja auch wissen, wenn sie sonst immer, keine Ahnung, den monatlichen Bericht hinten im Büro, hinten rechts abgeben mussten und jetzt müssen sie ihn auch mal per E-Mail woanders hinschicken. Ja, da muss ich denen natürlich erklären, warum, wieso, weshalb, was passiert mit den Zahlen, warum ist das wichtig, dass sie pünktlich kommen. Also die Leute da mitnehmen und wenn sie es verstehen, dann können sie ja auch, dann sind sie sicherlich auch sehr konstruktiv bei der Sache.
Sehe ich auch so.
Sie bringen ja als Sanierungstechnik Domme GmbH auch eine eigene und ganz besondere Unternehmenskultur mit. Wie vermitteln Sie diese?
Ja, spannende Frage. Also durch ganz viel Kommunikation. Also ich habe ja die Unternehmenskultur mal so als DNA eines Unternehmens umschrieben. Also das, was so ein Unternehmen ausmacht, was aber nicht in Hochglanz abgedruckt ist. Das hilft uns natürlich heutzutage, dass wir da einiges davon per Videokonferenzen oder übers Intranet verbreiten können. Es gehört aber zumindest in unserer Größenordnung noch dazu, dass wir den persönlichen Kontakt zu den Mitarbeitern oder zwischen den verschiedenen Abteilungen herstellen. Das heißt, ich fahre auch raus auf Baustellen, auch wenn ich vielleicht zum Bauablauf nichts beitragen kann, aber ich will hören, wo läuft's denn gut oder wo haben die Kollegen ein Problem, wo müssen wir vielleicht was abstellen, was Unmut schafft. Also das Präsentsein, auch persönlich präsent sein und das Zuhören können, das macht da ganz viel aus. Und wenn die Kollegen, die vielleicht neu dazugestoßen sind, irgendwo eine Sorge haben, gut, dann muss man abwägen, ist das was Ernstes und dann müssen wir es auch anpacken. Also es ist ein bisschen, trotz aller Digitalisierung und moderner Kommunikationsmittel habe ich die Erfahrung gemacht, präsent vor Ort sein, dadurch Vertrauen aufbauen und dann auch zuhören können und Taten folgen lassen, das wirkt auf Dauer ganz gut.
Also eine Übernahme ist ja auch immer ein Prozess. Können Sie schon nach gut 2,5 Jahren ein Resümee ziehen?
Also es war uns bewusst, dass so ein Übernahmeprozess Höhen und Tiefen hat. Einerseits sieht das ja so verlockend aus, man übernimmt einen Betrieb und da ist ja alles schon da. Ne? Also es gibt ja schon ein fertiges Büro, es gibt ja schon eine Telefonnummer, man muss da nicht alles neu entwickeln. Andererseits stolpert man aber auch über viele Kleinigkeiten, die dann auch Arbeit machen. Ne? Also es geht dann los beim neuen Telefonbucheintrag oder der neuen Fahrzeugbeklebung und irgendwelchen steuerlichen oder vielleicht auch arbeitsrechtlichen Dingen. Also der Betriebsübergang für die Mitarbeiter ist ja auch im BGB geregelt, da sollte man auch seine Hausaufgaben machen. Also kurzum, steckt in so einer Situation immer viel, viel Arbeit drin, aber wir haben auf dem Weg ganz tolle, motivierte Mitarbeiter dazu bekommen und letztlich unser Ziel der regionalen Expansion auch erreicht. Das ist aber jetzt keine Einzelleistung unserer Geschäftsleitung, sondern wir haben wirklich hier viele, viele Kollegen gehabt, die jeder in seinem Bereich ein Stück dazu beigetragen haben und jetzt zu guter Letzt auch ein bisschen zum Niederlassungsleiter vor Ort, der da im Tagesgeschäft seinen Mann steht. Also ist bei uns jetzt wirklich eine Teamleistung gewesen, dass wir das jetzt als Erfolg verbuchen können.
Ja, das ist doch zu diesem Zeitpunkt ein super Fazit. Vielleicht noch als letzte Frage. Welche Trends sehen Sie im Allgemeinen auf die Unternehmen und den Markt zukommen?
Ja, also der Druck durch größere Unternehmen und Gruppen, der wird zunehmen. Also der Preisdruck, aber auch dann gerade der Druck in Stichwort Digitalisierung. Und das ist ja auch wieder ein Feld, das ja sehr, sehr breit ist. Also das fängt ja an beim CRM-System, das ich vielleicht intern habe, oder ob ich in der Lage bin, bei größeren Infrastrukturprojekten mit einem BIM-Arbeitsprozess zu arbeiten, die Softwareanbindung dafür zu haben, etc. Also da werden natürlich, je größer die Spieler werden im Markt und an den Projekten dann arbeiten, desto mehr wird der Druck hier zunehmen. Gleichermaßen wird es mehr sich verlagern in diese überregionalen Projekte, die dann dementsprechend auch ausgeschrieben werden, auch gefördert werden. Der Fachkräftemangel wird weiter zunehmen. Da sehe ich kein Szenario, wie das irgendwo besser werden soll. Und wir sehen, wie eingangs gesagt, auch mehr Regulatorik. Also im Guten wie im Schlechten. Auf der einen Seite, dass mehr Auflagen kommen im Ausschreibungsmanagement, in den Ausschreibungen, aber auch, dass mehr gefördert wird, dass eben ganze Projektarchitekturen nochmal neu gedacht werden müssen, weil jetzt der Staat natürlich dieses CO2-Reduktionsziel durchsetzen muss und sie werden es tun. Und dafür brauche ich eben eine ganz andere Infrastruktur. Und deswegen muss das sehr schnell passieren und dafür muss eben auch eine gewisse Förderung laufen.
Ja, also das sehen wir ähnlich. Also ist in unserem speziellen Fall, denke ich, können wir mit grabenlosen Bauweisen auch erheblich zur CO2-Reduzierung beitragen. Ja. Und das, was uns ja von anderen Branchen auch unterscheidet, ist, wir wissen ja statistisch belastbar, dass der Markt, in dem wir arbeiten, nämlich jetzt die die Infrastruktur unter der Erde, dass da so viel kaputt ist, dass da einfach wahnsinnig viel passieren muss. Weil wenn die Leute irgendwann im Winter kein Gas mehr haben, weil die Gasleitung das Gas nicht fördert oder Thema schnelles Internet, das ist ja nicht erst seit Corona in aller Munde.
Genau.
Und das Gleiche eben beim Abwasser, da gibt es Diskussionen über Nitrat im Grundwasser. Ja, und gleichzeitig wissen wir haben 100.000 Kilometer undichte Kanalnetze in Deutschland. Das ist eigentlich so schon schlimm genug. Und ich glaube, spätestens wenn dann vielleicht im September des Jahres die Grünen an der Bundesregierung mindestens beteiligt sind, muss dieses Thema Fahrt aufnehmen, weil das eigentlich für eine Industrienation wie Deutschland eigentlich ein ganz schlechtes Licht auf uns wirft.
Ja, sehe ich genauso.
Also von daher, ja, also Dynamik ist da, Kapital haben wir jetzt gehört auch, Arbeit haben wir auch, ja, müssen wir es langsam anfangen.
Genau. Ja, Herr Bleff, Herr Stentrup, vielen Dank für die Zeit. Das war wirklich ein spannender Einblick in das Thema Unternehmensübernahme. Und vielleicht hat das Gespräch ja sogar den einen oder anderen Zuhörer dazu ermutigt, sich mit dem Thema mal ein bisschen umfangreicher zu befassen und vielleicht sogar so einen Prozess im eigenen Unternehmen anzustoßen. Wir bedanken uns auch bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Wir hoffen, es hat Spaß gemacht und sagen bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank.
Ciao.